Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vielen Dank, Hans-Jürg, für die wunderbare Einleitung, wirklich passend zum Wort, auch für die Musik, für das Solo. Ein wunderbarer Einstieg und ich hoffe, dass Gott auch durch sein Wort jetzt zu uns reden darf. Ich möchte selbst auch noch beten, bevor die Botschaft beginnt. Vater im Himmel, du bist unser Herr, unser Fels, unser Zufluchtsort, unser Teil. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns den Weg zum Allerheiligsten eröffnet hast. Wir danken dir, dass wir in dir freien Zugang zu Gott, dem Vater, haben dürfen und auch vertrauensvollen Umgang mit ihm haben dürfen im Gebet. Und Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen wunderbaren Heiligen Geist auch wirkst jetzt an unseren Herzen, durch dein Wort, durch das, was wir betrachten, dass du allein groß gemacht wirst, Herr, und dass auch unsere Herzen und unsere innere Mensch gestärkt werden kann in deiner Kraft, auch für den Alltag, für die kommende Woche. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, das Thema lautet also Sehnsucht nach Gott. Und das ist ein sehr, sehr tiefes, ja man kann sagen unendliches Thema, wenn man über Gott selbst und unsere Sehnsucht nach ihm sprechen will. Und natürlich werde ich nur an der Oberfläche kratzen können, aber ich hoffe doch, dass wir durch Gottes Wort, durch seinen Geist, ja auch eine Sehnsucht nach ihm selbst entwickeln können. Es ist einfach so, sind wir ehrlich, das Leben ist hart. Das gilt für alle Menschen, ob Christen oder nicht. Und manchmal kann man sagen, für Christen insbesondere, wenn man erfährt, was einige zu erleiden haben, dann denkt man sich, wie kann man da noch am Glauben festhalten? Und dann merken wir ja, es ist Gott selbst, der uns festhält. Und doch, auch wenn wir es wissen, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist, doch verlangen wir im Grunde alle danach, glücklich zu sein. Jeder normale Mensch möchte glücklich sein. Der Kirchenvater Augustinus hat mal gesagt, sinngemäß, jeder, der Vernunft hat, möchte glückselig sein. Das ist einfach so. Und insgeheim vielleicht hoffen wir doch, dass zumindest wir irgendwo echtes Glück und echte Freude, die bleibt, finden können, auch wenn wir wissen, dass das Leben uns anficht. Da hoffen wir doch irgendwie, ja, aber vielleicht gibt es für mich doch irgendwo ein einfacheres Leben als für andere. Und in gewisser Weise bestimmt auch dieser Wunsch unser Denken und Handeln. Vielleicht nicht immer bewusst, aber häufig doch auch unbewusst. Wir wählen das, wir tun das, wir entscheiden uns für das, was uns unserer Meinung nach am meisten glücklich machen könnte. Ein Beispiel, ein eher negatives Beispiel. Für uns Christen zeigt es sich auch ganz praktisch im Kampf mit der Sünde. Wir wissen, wir sollen nicht sündigen. Aber doch haben einige Gläubige, haben wir es schwer, gewisse Dinge loszulassen, von denen wir eigentlich genau wissen, dass sie falsch sind, sündig, schlecht und schädlich sind. Zum Beispiel böse Angewohnheiten, zu viel Alkohol, zu schlechtes Essen, schlechte Spiele, schlechte Filme, schlechte Bücher, schlechte Musik, schlechte Gesellschaft, was auch immer man nennen könnte. Wir wissen eigentlich, dass wir von gewissen Dingen Abstand nehmen müssen, aber wir tun es nicht. Warum? Weil wir doch insgeheim denken, dass unser Festhalten an diese Laster, in Anführungszeichen, uns glücklicher machen, als wenn wir darauf verzichten müssten. Wir belügen uns selbst und glauben vielleicht im tiefsten unseres Herzens, dass wenn wir auf dieses oder jenes verzichten, dass wir dann auf ein Stück Glückseligkeit hier auf Erden verzichten müssten. Es ist so, wir werden immer das wählen, was wir am meisten lieben. Und wir lieben das am meisten, was uns unserer Meinung nach am glücklichsten macht. In gewisser Weise ist das ja auch das Perfide an der Sucht. Sei es jetzt nach Alkohol, etwas Starkem wie Heroin oder auch nur in Anführungszeichen Schokolade oder dem Vergnügen allgemein. Wir reden uns ein oder unser Körper lässt uns glauben, dass wir diesen Kick, diese Erfüllung, dieses Glücksgefühl immer wieder brauchen, dass sie mit dem in Verbindung bringen, wonach wir verlangen, wonach wir süchtig sind. Vielleicht sind wir auch süchtig nach körperlicher Zuneigung. Vielleicht sind wir süchtig nach Lob. Vielleicht sind wir süchtig nach Sport. Vielleicht sind wir süchtig nach gutem Essen. Vielleicht süchtig nach unserem langen Schlaf. Die Gefahr besteht, dass unsere Süchte, die wir ja ohnehin nicht haben sollten, aber dass sie unser Verhalten bestimmen. Und letztendlich ist es so, wir sind süchtig nach Liebe und Erfüllung. Wir schmachten, wir dürsten, wir hungern nach Liebe. Wir brauchen Liebe und wir lieben das, von dem wir am meisten Glückseligkeit erwarten. Noch einmal, ob bewusst oder unbewusst. Und ein Bibellehrer hat einmal darauf hingewiesen, dass das in gewisser Weise normal ist. Dass wir als natürliche Menschen immer wieder das Falsche ergreifen, immer wieder unzufrieden sind mit dem, was wir empfangen und dass wir diese unersättliche Leere in uns haben können. Er sagt, das Verlangen selbst ist eigentlich gesund, nämlich eine Art Kompass in uns, die uns in die richtige Richtung weist. Es weist uns darauf hin, wie der Prediger sagt, in Prediger 3, Vers 11, dass Gott die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat. Seine Ewigkeit und nichts kann das ausfüllen, was hier auf Erden ist oder wonach wir jagen. Nichts als der Ewige selbst. Nur er kann unseren Hunger stillen. Nur er kann unseren Durst löschen. Nur er kann unsere Leere erfüllen, unsere Unruhe beruhigen oder unseren Kampf beenden. Die Bibel sagt in 1. Johannes 4 die berühmten Worte, Gott ist Liebe. Unser Gott ist Liebe in seinem ganzen Sein, seinem ganzen Wesen. Und das bedeutet auch, dass Liebe ihn antreibt. Er handelt aus Liebe. Und er hat auch die Menschen erschaffen, und zwar in seinem Bild, wie wir glauben und wissen, gemäß 1. Mose 2. Und das bedeutet, vor allem bezogen jetzt auf die Botschaft heute, zweierlei. Erstens, wenn der Gott der Liebe ist, uns geschaffen hat, dann gehören wir zu Gott. Wir sind von ihm abhängig. Es ist nur natürlich, dass wir in unserem tiefsten Innern eigentlich nach Gott verlangen. Zweitens, auch wir sind liebende Wesen. Liebe wird uns antreiben, so wie die Liebe Gott antreibt. Doch die Kunst ist nun, das Richtige zu lieben. Das Problem des Sündenfalls ist, dass er alles verkehrt, verdreht und verdorben hat und dass wir Menschen nun dazu neigen, das Falsche zu lieben und nach dem Falschen zu verlangen. Schon im Alten Bund, vor tausenden Jahren, haben die Schreiber der Psalmen erkannt, wie wichtig es ist, eben das Richtige zu lieben und nach dem Richtigen zu verlangen. Obwohl ja Gott im Grunde noch nicht so leicht nahbar war, wie er es jetzt unter dem neuen Bund ist, jetzt wo die Fülle der Zeiten gekommen ist, haben sie doch in ihren Liedern immer wieder ihre Sehnsucht nach Gott selbst ausgedrückt. Der Hans-Jürg hat den Psalm Davids 63, Psalm 63 vorgelesen, wo er seine Sehnsucht nach Gott ausdrückt. Und es gibt auch andere Psalmen. Und die Psalmisten, sie haben verstanden, dass selbst im tiefsten und dunkelsten Tal der Todesschatten Gott selbst ihr höchstes Gut und ihr Teil sein konnte. Und so schrieben seinerzeit eben auch die Söhne Korachs einen ähnlichen Psalm, wie Hans-Jürg vorgelesen hat, nämlich Psalm 84. Und ich bitte Sie, wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie auf Psalm 84. Ich möchte vorlesen Psalm 84. Dem Vorsänger nach der Gittit von den Söhnen Korachs, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, Ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Sogar der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wohin sie ihre Jungen legt. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Glückselig, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn sie durchs Tränental gehen, machen sie es zu einem Quellenort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Nimm zu Ohren, du Gott Jakobs, Selah. Du, unser Schild, sieh, o Gott, und schau an das Angesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als uns tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn der Herr Gott ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscharen, glückselig der Mensch, der auf dich vertraut. Bis soweit das Wort des Herrn. Die Söhne Korahs drücken hier eine tiefe Sehnsucht nach Gott selbst aus. Sie zeigen, wen oder was sie am meisten lieben und von wem oder was sie das wahre Glück erwarten. Gott selbst. Sie sehnen sich danach, bei ihm zu sein und bei ihm zu wohnen. Sie erklären denjenigen für glückselig und glücklich, der bei Gott wohnt. Das ist bemerkenswert. In ihren Tagen, also damals, als dieser Psalm geschrieben wurde, wie ich schon sagte, konnte man sich Gott nicht so leicht nahen, wie in unseren Tagen, da die Fülle der Zeiten gekommen ist. Das sichtbare Symbol der Gegenwart Gottes war damals die Stiftshütte oder später der Tempel in Jerusalem. Das war die Wohnung Gottes auf Erden. Dort war der Herr zu finden. Doch nur einmal im Jahr durfte der eine israelitische Hohepriester mit einem Blutopfer im allerheiligsten Bereich des Tempels sich dem Angesicht Gottes über der Bundeslade nahen. Und sonst niemand. Und in das Heilige des Tempels, in dem Bereich vor dem Allerheiligsten, dort durfte nur ein Stamm erscheinen, nämlich die Leviten, die Priester und sonst niemand. Also nur diejenigen, die dem Priesterdienst im Tempel taten, durften im Heiligen erscheinen. Die Söhne Korahs hier im Psalm 84, sie waren Leviten. Sie gehörten zu der Priesterordnung, die dem Herrn im Tempel Lieder sang. Und auch wenn sie nie das Allerheiligste sehen durften, auch wenn sie immer vor dem Vorhang sozusagen bleiben mussten, sangen sie doch Lieder, in denen sie ihre Sehnsucht nach Gottes Angesicht, nach Gott selbst Ausdruck verliehen. Diese Sehnsucht ist eine Sehnsucht nach dem wahren Leben, nach einem Leben in Glückseligkeit, nach einem Leben in Überfluss, nach einem Leben in der Freude. Ja, und wo erfüllt sich heute diese Sehnsucht? Wir wissen und glauben es doch hoffentlich alle, in Christus Jesus. Er ist die Ausstrahlung und das Abbild des herrlichen Gottes, sagt Hebräer 1. In ihm können wir uns dem lebendigen und hochheiligen Gott nahen. In ihm können wir sogar selbst, wie Paulus erklärt, zu einem Tempel Gottes im Geist werden. Wir müssen nicht einmal mehr zu einem irdischen Tempel pilgern. Und Paulus sagt, so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm, also in Christus, ist das Ja, darum auch durch ihn das Amen. Das heißt, Wir, die wir an Jesus Christus glauben, sind Miterben, Miteinverleibt und Mitteilhaber der Verheißung des alten Bundes in Christus Jesus geworden. Was Gott damals Israel versprach, gilt in Christus auch uns. Und er versprach den Israeliten, dass er bei ihnen wohnen wollte und dass er sie reichlich segnen wollte, dass er sie mit seiner Gegenwart erfüllen wollte sozusagen. Und in Christus Jesus dürfen wir nun in diesen Segen mit hineingepfropft werden. Das lesen wir in Epheser 2 und 3, in Römer 11. Gott will bei uns wohnen. Er will unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllen. Er will unserer Liebe den richtigen Inhalt geben. Jesus Christus sagt etwas sehr, sehr Aufschlussreiches, als er auf Erden war. In Johannes 17, Vers 3. Unter diesem Gesichtspunkt wollen wir eben auch einige Punkte im Psalm 84 betrachten. Aber lesen Sie mit mir Johannes 17, Vers 3. Das sind bekannte Worte, aber auch sehr bedeutsame Worte. Johannes 17, Vers 3. Dort sagt er in einem Gebet zu Gott, dem Vater: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Diese Worte bedeuten, das wahre Leben, das Leben in Überfluss, das Leben, das uns erfüllt, die Glückseligkeit, die niemals aufhört, ist in der Erkenntnis Gottes, des Vaters und seines Gesalbten, Gesandten und Sohnes, Jesus Christus, zu finden. Wer glücklich sein will, wer das wirkliche Leben genießen will, um es mal so zu sagen, muss sich nach Gott, der sich selbst in Jesus Christus offenbart hat, ausstrecken. Christus sagt auch im Johannesevangelium, dass er und der Vater eins sind und dass niemand zum Vater kommt, als nur durch ihn allein. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, betont er. Christus ist der Schlüssel zu unserer Glückseligkeit. Und wie gesagt, unter diesem Gesichtspunkt nun einige Punkte im Psalm 84. Im Psalm 84, Vers 3, rufen die Söhne Koras Folgendes aus. Psalm 84, Vers 3. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Psalm 42 stammt auch von den Söhnen Korachs, und in den Versen 2 und 3 sagen sie dort Ähnliches. Dort sagen sie: Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Und auch der jüdische König David wusste, wie er im Psalm 63, Vers 2 ausrief, was der Hans-Jürg schon vorgelesen hat: Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. Und an anderer Stelle sagte David: Ja, zu dir breite ich meine Hände aus. Wie ein lechzendes Land lechzt meine Seele nach dir. All unser Sehnen, all unsere Unzufriedenheit, all unsere Wünsche, all unsere Kämpfe schreien es letztendlich heraus, ob wir dies nun bewusst wahrnehmen oder nicht. Und ich möchte es wieder betonen: Ich verlange nach Gott. Wir brauchen unseren Herrn jeden Tag neu. All das, wonach die Welt tracht und was sie versucht und sucht, um Freude zu finden, das sind Pflaster und nicht einmal das. Der Prediger Jonathan Edwards sagte, und ich habe das schon einmal hier zitiert, aber ich sage es gern wieder: Er sagte, dass Gott allein das höchste Gut von uns Menschen ist. Nur in ihm können wir Freude finden. Die Freude an ihm ist die einzige Freude, mit der unsere Seelen befriedigt werden können. Oder wie es Nehemia sagt, die Freude am Herrn, sie ist unsere Stärke. Auch die angenehmsten Dinge hier auf Erden werden uns nicht bleibende Freuden gewähren können. Das alles sind nur Schatten und es gibt schöne Dinge, die der Herr uns schenkt und wir sollen sie nicht verachten. Aber die Erfüllung ist allein in Gott selbst zu finden. Es ist einfach so, und das stimmt auch jetzt für unser Leben ganz persönlich, wir bleiben ein dürres und lechzendes Land, wenn wir nicht mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele, unserem ganzen Verstand und unserer ganzen Kraft nach der Quelle selbst suchen wollen. Wenn Gott selbst nicht unser Ein und Alles ist, ja, dann verschmachten wir. Dann müssen wir uns nicht überraschen, wenn uns das Leben überrumpelt. Dies erkannte auch, ich habe ihn schon erwähnt, der berühmte Kirchenvater Augustinus von Hippo. Er muss ja für alles Mögliche herhalten, wenn man ihn zitiert. Ich möchte jetzt nicht über seine verschiedenen Ansichten reden, aber es ist sehr interessant, was er alles ausprobiert hat, bevor er zum Glauben am Herrn suchte. Er hat die hohe Philosophie gesucht, er hat die Vergnügungen gesucht, das Theater, sämtliche sinnliche Freuden, die man sich nur vorstellen konnte. Dann hat er sich, glaube ich, auch noch in Askese versucht und alles Mögliche. Aber nichts konnte den nimmer satten Augustinus befriedigen, bis er endlich kapitulierte und seine Befriedigung, seine Freude und seine Erfüllung durch den Glauben an Jesus Christus in Gott selbst zu suchen begann. Und in seinem Rückblick auf sein bewegtes Leben schrieb er im Gebet zu Gott die berühmten Worte, ich nehme an, dass Sie es alle schon einmal gehört haben, es sind wahre Worte, denn geschaffen hast du uns im Hinblick auf dich und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Ja, in Gott allein finden unsere Seelen ihr Glück, ihre Befriedigung und ihre Ruhe. An keinem Ort sonst. Nicht in unserem Ehepartner, nicht in unseren Hobbys, nicht in unseren Ruhepausen, in Gott selbst. Nach Psalm 84, Vers 3 ist unser Gott der lebendige Gott. Er ist Vers 2 und Vers 9, der Herr der Herrscharen und er ist der Gott Jakobs. Der eine wahre Gott ist, und das sollten wir auch nicht vergessen, der Gott Israels. Und es ist gerade dieser jüdische Gott, der uns hier als die Erfüllung aller Sehnsüchte vorgestellt wird. Und wir wollen nun nur einmal das erste Buch der Psalmen, das sind die Psalmen 1 bis 41, betrachten und sehen, was diese uns über den lebendigen Gott sagen. Also ich habe mir die Punkte aufgeschrieben aus den Psalmen 1 bis 41. Ich kann Ihnen nur empfehlen, lesen Sie diese Psalmen mal durch. Ich kann nicht jede Bibelstelle nennen, das würde sonst zu lang gehen. Aber ich habe mir herausgeschrieben, was die alles über unseren Gott offenbaren. Der Gott, in dem wir unsere Erfüllung finden können. Nur die Psalmen 1 bis 41. Er ist König, für immer und ewig. Er lebt und bei ihm ist der Quell des Lebens. In den Himmeln ist sein heiliger Palast, sein Thron. Sein Weg ist vollkommen. Seine Worte sind reine Worte. Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Sein Gesetz ist vollkommen. Sein Zeugnis ist zuverlässig. Seine Vorschriften sind richtig. Sein Gebot ist lauter. Sein Wort ist gerade. Seine Rechte sind Wahrheit und gerecht allesamt. kostbarer als Gold und viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Er ist ein Gott der Wahrheit und all sein Werk und Tun ist in Wahrheit. Er liebt Gerechtigkeit und Recht und die Erde ist voll von seiner Güte. Seine Gerechtigkeit ist gleich wie hohe Berge. Seine Gerichte sind eine tiefe, rauschende Wassermenge. Wenn er entbrennt, wankt die Erde und sie bebt und die Grundfesten der Berge erzittern. Er neigt die Himmel und fährt herab. Dunkel ist unter seinen Füßen. Er fährt auf einem Cherub und fliegt daher. Und er schwebt auf den Fittichen des Windes. Finsternis macht er zu seinem Bergungsort, zu seinem Zelt rings um sich her. Finsternis der Wasser, dichtes Himmelsgewölk. Aus dem Glanz vor ihm zieht sein dichtes Gewölk vorüber. Er donnert in den Himmeln und die Grundfesten des Erdkreises werden vor seinem Schelten aufgedeckt. Er ist der Gott der Herrlichkeit, der Herr über großen Wassern. Seine Stimme ist gewaltig und majestätisch. Sie zerbricht Zedern und macht sie hüpfen wie ein Kalb. Seine Stimme sprüht Feuerflammen aus, erschüttert die Wüste, macht Hirschkühe kreisen und entblößt die Wälder. Die Himmel erzählen seine Herrlichkeit. Sie sind durch sein Wort gemacht und all ihr Herr, all ihre Sterne durch den Hauch seines Mundes. Die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ihm gehört die Erde und ihre ganze Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über den Meeren und über die Ströme sie festgestellt. Er sammelt die Wasser des Meeres wie einen Haufen, legt in Behälter die Fluten. Er sprach und es war. Er gebot und es stand da. Er ist der König der Herrlichkeit, der Herr stark und mächtig, der Herr der Herrscharen. Er macht den Plan der Nationen zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Nationen. Er rettet Menschen und Vieh. Sein Ratschluss besteht ewig, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Seine Güte reicht bis an den Himmel, bis zu den Wolken seine Treue. Menschenkinder nehmen Zuflucht zum Schatten seiner Flügel. Er ist gütig und gerade. Das, ihr Lieben, ist der Gott Israels. Und dieser Gott will sein unvergleichliches Wesen, seine Herrlichkeit und Majestät mit uns teilen. Durch den Glauben an Jesus Christus dürfen wir Nicht-Juden uns diesem unendlichen, unbeschreiblichen, unbegrenzten, unfassbaren Gott der Schlachtreihen Israels mit Freimütigkeit nahen, sagt Hebräer 4, Vers 16. Ja, wir dürfen, wenn wir durch den Glauben an den Sohn Gottes, Jesus Christus, mit ihm verbunden sind, vertrauensvoll zum Schöpfer und Erhalter aller Dinge sagen, Abba, Vater. Doch wer kann nun die Erfüllung in diesem lebendigen Gott finden? Wen wird denn Gott überhaupt annehmen? Wer kann ihn denn wirklich freimütig Abba Vater nennen? Psalm 84, Vers 5 sagt, Psalm 84, Vers 5, glückselig, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Hier werden diejenigen glücklich gepriesen, die im Haus Gottes ein- und ausgehen dürfen. Sie haben Zugang zu den Segnungen Gottes. Nun, im Alten Bund waren das konkret die Priester aus dem Stamm der Leviten. Wie ist es heute? Glücklich preisen die Söhne Korachs, aber auch Menschen außerhalb der Wohnung Gottes, nämlich im Psalm 84, Vers 6. Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wer seine Stärke in Gott sucht und die richtige Herzenshaltung vor Gott hat, vor Gott hat, wird das ewige Glück in Gott finden. Der ist, wie die Psalmisten sagen, glückselig. Doch wieder, wie ist es denn heute? Wieder habe ich einiges aus den Psalmen 1 bis 41 zusammengetragen. Und sie zeigen uns unter anderem Folgendes über Gott im Verhältnis zu seinen Erlösten. Gott hat die Frommen für sich abgesondert, also beiseite gestellt. Alle seine Pfade sind Güte und Wahrheit für die, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Bei ihm weilt das Böse nicht. Er beschirmt die, die zu ihm Zuflucht nehmen. Er behütet die Treuen. Er segnet den Gerechten und umgibt ihn mit Gunst wie mit einem Schild. Und er hört auf dessen Schreien. Sein Angesicht schaut den Aufrichtigen an und er rettet ihn. Er hat auf den Menschen Acht. Ja, er blickt von den Himmeln herab und er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihre aller Herz bildet, der auf alle ihre Werke achtet. Gegen den Gütigen erzeigt er sich gütig. Gegen den vollkommenen Mann erzeigt er sich vollkommen. Gegen den Reinen erzeigt er sich rein. Und gegen den Verkehrten erzeigt er sich wie entgegenstreitend. Er ist eine hohe Festung für den Unterdrückten, eine hohe Festung in Zeiten der Drangsal. Er verlässt nicht die, die ihn suchen. Er vergisst nicht das Schreien der Elenden. Er ist der Helfer der Weisen. Er stellt in Sicherheit den, der danach verlangt. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt ihnen seinen Weg. Er unterweist denjenigen in dem Weg, den er wählen soll, der ihn fürchtet. Und er hat vertrauten Umgang mit ihm. Er bewahrt seine große Güte allen auf, die ihn fürchten und Zuflucht zu ihm nehmen. Und er verbirgt sie im Schirm seiner Gegenwart vor den Verschwörungen der Menschen. Er birgt sie vor dem Gezänk der Zungen. Sein Auge ist auf sie gerichtet, um ihre Seele vom Tod zu erretten und sie am Leben zu erhalten in der Hungersnot. Er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind, und er rettet die, die zerschlagenen Geistes sind. Er erlöst die Seele seiner Knechte und verlässt seine Frommen nicht. Er gibt seinem Volk Stärke und er segnet es mit Frieden. Das sind wunderbare Worte und Verheißungen. Aber sie gelten denen oder haben denen gegolten, die unter dem alten Bund fromm, aufrichtig, gerecht, sanftmütig, rein, gütig, vollkommen und gottesfürchtig wandeln. Gott teilt seine Glückseligkeit nur mit denen, die er als zu ihm zugehörig betrachtet. Und hier kommt nun das Wunder der Erlösung ins Spiel. Das Wunder der Fülle der Zeiten, das Wunder des neuen Bundes, und ich kann den neuen Bund nicht verschweigen, wenn ich die Psalmen betrachte. Denn die Erfüllung aller Sehnsüchte ist, wie ich ja schon sagte, in Jesus Christus zu finden. Er ist der Gesalbte, der Herr und Erlöser, der Gottessohn, der ein jüdischer Mann geworden ist, um an unser aller Stelle als Mensch das tadellose Leben eines aufrichtigen, gerechten, sanftmütigen, frommen, vollkommenen, gütigen und gottesfürchtigen zu führen. Er ist als Mensch an unserer Stelle ans Kreuz von Golgatha gegangen, um für unsere Sünden, unsere Ungerechtigkeiten, unseren Stolz, unsere Streitsüchtigkeit, unsere Schlechtigkeit und unsere Bosheit die Strafe zu tragen. Er vergoss sein teures, kostbares Blut. Und er starb, um uns mit Gott zu versöhnen. Er stand als Mensch an unserer Stelle aus den Toten auf, um uns das Leben zu schenken, das wir niemals selbst erlangen und erarbeiten könnten. Er fuhr als verherrlichter Mensch in die Herrlichkeit auf, in den Himmel, um für uns für alle Zeiten vor Gott dem Vater einzustehen, so dass Gott der Vater nun alle Zeit das tadellose, vollkommene, gerechte, sanftmütige, aufrichtige und gütige Angesicht seines Gesalbten sieht. Und das ist das Kostbare und Herrliche des neuen Bundes. Jesus Christus, der vollkommene Gottmensch, der König der Juden und der Herr der Welt, der vor Gott dem Vater sich für alle einsetzt, die an ihn glauben. Denn dank seiner Vollkommenheit und dank seines vollkommenen Opfers werden nun wir durch den Glauben an ihn und durch das Werk des Heiligen Geistes mit ihm verbunden und mit in seine herrliche Stellung versetzt. Das, was ihm gehört, das gehört jetzt auch uns. Und so erhält in ihm für uns Psalm 84, Vers 10 eine ganz besondere Bedeutung. Lesen Sie mit Christus vor Augen, Psalm 84, Vers 10. Du, unser Schild, sieh, o Gott, und schau an das Angesicht deines Gesalbten. Da Gott uns jetzt alle Zeit durch den vollkommenen Gesalbten Jesus Christus betrachtet, wird er auch alle Zeit unser Schild bleiben. In Christus sind wir sein Tempel geworden, sagt Paulus, indem er durch den Heiligen Geist in uns selbst wohnt. In Christus sind wir seine Hausgenossen geworden, indem der Heilige Geist uns mit ihm verbindet. Nämlich dieser Gottesgeist, der in unsere Herzen ausgegossen wird, wenn wir an unseren Herrn und Gott Jesus glauben. Das bedeutet, in Christus haben wir mehr als nur, in Anführungszeichen, die Vorhöfe des Herrn, nach denen die Psalmisten in Psalm 84, Vers 3 trachten. In Christus haben wir bereits Gott selbst. In Christus wohnen wir bereits in seinem Haus. In Christus können wir mehr sagen als das, was in Psalm 84, Vers 11 bezeugt wird. Nämlich Psalm 84, Vers 11. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als uns tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Wir können, dank der Versiegelung unserer Herzen mit dem Heiligen Geist Gottes, jeden Tag vor dem Thron der Gnade Gottes im Allerheiligsten des Tempels im Himmel erscheinen. Wir müssen nicht an der Schwelle stehen bleiben. Wir dürfen weitergehen als die Vorhöfe. Wir können im Gebet direkten und vertrauten Umgang mit Gott, dem Vater, haben und ihm alles sagen. Er hört uns. Ja, wenn schon im alten Bund die Gläubigen Sehnsucht nach Gott hatten und die Erfüllung in ihm suchten, obwohl sie nur Schatten sahen, wie der Hebräerbrief sagt, wie viel mehr sollten wir uns dann nach Gott sehnen und unsere Erfüllung in ihm suchen, wenn wir doch durch das Werk des Heiligen Geistes Zugriff auf die Fülle in Christus Jesus haben. Psalm 84, Vers 6 bis 8 bezeugt, glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn sie durchs Tränental gehen, machen sie es zu einem Quellenort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Nun, so gesegnet fühlen wir uns nicht immer. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir immer von Kraft zu Kraft durchs Leben gehen. Auch nicht als Christen und Gläubige des neuen Bundes. Und auch die Psalmisten, wenn wir die Psalmen lesen, sie waren nicht realitätsfern. Sie schrieben auch von großer Bedrängnis, von Herzensnot, von Angst und von schlimmsten Qualen. Doch in diesen Qualen, in unserem Tränental, können wir trotzdem Freude finden, wenn wir nämlich all unser Sinnen, all unser Denken, all unser Trachten, all unser Wünschen auf Gott selbst ausrichten. Denn wenn wir das tun, wird der Heilige Geist uns auch innerlich stärken und in Liebe gründen, wie Paulus in einem Gebet in Epheser 3 sagt. Was die Psalmisten erfahren haben, das können wir auch in Christus erfahren. Und wieder, ich möchte einige Punkte aus dem Psalmen 1 bis 41 nennen, wo die Psalmisten im Vertrauen zu Gott gesprochen haben und was wir nun im Vertrauen in Christus sagen können. Er, der lebendige Gott, ist unser Gott, unsere Stärke, unser Fels, unsere Burg, unser Retter, unser Schutz, unsere Zuflucht, das Horn unseres Heils, unsere hohe Festung und ein Schild um uns her. Er ist unsere Herrlichkeit und der, der unser Haupt emporhebt. Er ist unser Bergungsort, der uns vor Bedrängnis behütet und mit Rettungsjubel umgibt. Er stützt uns. Er lässt uns in Sicherheit wohnen. Er ist bei uns. Er lässt uns in der Größe seiner Güte eingehen in sein Haus. Er nimmt uns auf, auch wenn Vater und Mutter uns verlassen. Er hört die Stimme unseres Weinens. Er hört unser Flehen. Unser Schreien vor ihm kommt in seine Ohren. Er sieht unser Elend an und nimmt Kenntnis von den Bedrängnissen unserer Seele. Er antwortet uns und er rettet uns aus allen unseren Beängstigungen. Er streckt seine Hand aus von der Höhe. Er nimmt uns und zieht uns aus großen Wassern. Er führt unsere Füße heraus aus dem Netz und stellt sie in weiten Raum. Ja, er macht unsere Füße denen der Hirschkühe gleich und stellt sie hin auf den Höhen. Er führt uns aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm und stellt unsere Füße auf einen Felsen und befestigt unsere Schritte. Er führt unsere Seele aus dem Totenreich herauf und belebt uns aus denen, die in die Grube hinabfahren. Er führt uns heraus in die Weite. Er befreit uns, weil er Gefallen an uns hat. Er tut uns wohl. Er heilt uns. Er prüft unsere Herzen. Er durchforscht uns bei Nacht und läutert uns. Er lässt unsere Leuchte scheinen. Er erhellt unsere Finsternis. Ja, er ist unser Licht und unser Heil und unseres Lebens Stärke. Er umgürtet uns mit Kraft und macht vollkommen unseren Weg. Er gibt uns den Schild seines Heils. Seine Rechte stützt uns und seine Herablassung macht uns groß. Er ist zu unserer Rechten. Er birgt uns in seiner Hütte am Tag des Unglücks. Er verbirgt uns im Verborgenen seines Zeltes. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Hirte. Unsere Geschicke sind in seiner Hand. Er lagert uns auf grünen Auen. Er führt uns zu stillen Wassern. Er erquickt unsere Seele. Er leitet uns im Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Er gibt Freude in unser Herz mehr als zur Zeit, wenn es viel Korn und Most gibt. Er ist das Teil unseres Erbes und unseres Bechers. Er erhält unser Los. Er tut uns kund den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor seinem Angesicht und Lieblichkeiten in seiner Rechten immer da. Er bereitet uns ein Tisch angesichts unserer Feinde. Er hat unser Haupt mit Öl gesalbt. Er lässt unseren Becher überfließen. Ja, er lässt uns reichlich trinken von der Fettigkeit seines Hauses. Und er tränkt uns mit dem Strom seiner Wonnen. Vielfach erweist er seine Wundertaten und seine Gedanken gegenüber uns. Und sie sind unvergleichlich und zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Ja, er legt ein neues Lied in unseren Mund. Das waren nur ein paar wenige Punkte aus dem Psalmen 1 bis 41. Und die Psalmen gehen noch weiter. All das in Christus. Matthew Henry, ein Prediger, meinte, dass wenn wir doch den ewigen, grenzenlosen, unendlichen Gott zu unserer größten Freude machen, was sollte uns daran hindern, sich alle Zeit zu freuen? Denn wie der Schatz, So ist auch die Freude dort versammelt, wo weder Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen, nämlich im Himmel bei Gott selbst. Ja, die Psalmen betonen es vielfach, darum habe ich so oft zitiert, aber das Neue Testament bestätigt es auch. Allein in Gott und in seiner Liebe finden wir unsere Glückseligkeit. Wenn wir bewusst und willentlich unsere Liebe auf den unsichtbaren, aber lebendigen Gott ausrichten, der durch seinen mächtigen Heiligen Geist in uns wirken will, dann können wir auch die Erfüllung finden, nämlich echte Ruhe für unsere geplagten Seelen. Wenn wir ihn anbeten, für ihn leben und wenn sich unser Denken und unser Wünschen um ihn dreht, so sagt Psalm 37, Vers 4, wenn wir unsere Lust am Herrn haben, dann wird er uns geben, was unser Herz wünscht. Er wird uns die Erfüllung schenken. Für uns heute in der Praxis bedeutet das, dass wir in der Kraft des Herrn und in der Macht seiner Stärke durch das Reinige der Blut des Lammes Jesus Christus und dank der Innewohnung des Heiligen Geistes immer wieder neu in Lauterkeit vor unserem Herrn wandeln wollen, fromm, gerecht, aufrichtig, gottesfürchtig, gütig und im Vertrauen auf den Herrn, wie Psalm 84, Vers 12 bis 13 sagt. Denn der Herr Gott ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscharen, glückselig der Mensch, der auf dich vertraut. Und so können wir mit Augustinus sagen, der nach langer Suche festhielt, das eben ist das glückliche Leben, sich an dir, nach dir und deinetwegen zu freuen. Das ist's. Und kein anderes. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für deine unendlich große Güte und Liebe und Gnade, die du uns in deinem Sohn und unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus so frei darreichst. Ich danke dir, dass wir die Erfüllung all unserer Sehnen in dir finden können, die Erfüllung all dessen, nachdem die Psalmisten sich schon gesehnt haben. Und ich bitte dich, dass du einem jeden Einzelnen von uns auch an dem inneren Menschen durch deinen Heiligen Geist stärkst, dass wir in Liebe gegründet und gewurzelt sein mögen und immer mehr erkennen, die erkenntnisübersteigenden Liebe deines Sohnes, Vater im Himmel, und dass uns das im Alltag auch stärken darf. Und wir bitten dich auch, Herr, komme doch bald, Maranatha. Amen.